Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich bin ein Berliner.
Halt auf diese Stadt.
Yes, we can.
Das Politikkonzentrat auf Loro.
Und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sendung des Politikradar im Jahr 2016. Mein Name ist Konrad, an meiner Seite der Herr Jombor.
Ja, hallo.
Einen guten Abend.
Konrad, mich würde ja brennend interessieren, was wir heute im Programm haben.
Ja, also wir haben da natürlich eine interessante Auswahl an Themen vorbereitet. Unter anderem sprechen wir dabei über die identitäre Bewegung, die Landtagswahl 2016 noch einmal im Rückblick und eventuell auch als Analyse im Vorausblick. Den konservativen Kreis in der CDU, natürlich ganz großes Thema. Wir haben auch unter anderem einen Kommentar über den Syrien-Konflikt und in der Tat auch noch etwas über die Antifa.
Genau, mit letzterem hat sich unser Kollege Jonas beschäftigt. Er hat sich für euch einfach mal schlau gemacht, was die Antifa ist und was für eine Geschichte sie hinter sich hat.
Um zu klären, was die Antifa ist, muss erstmal klar sein, was bedeutet Antifa überhaupt. Antifa ist ein Akronym, also eine Kurzform für antifaschistische Aktion. Die hat ihre Ursprünge in den Zeiten der Weimarer Republik.
Die antifaschistische Aktion ist gegründet worden 1932, damals von der KPD, ins Leben gerufen Initiative, Sammlungsbewegung, die sich also gegen die Nazis und gegen die Sozialdemokratie gegründet hat. Es gab ja damals die Sozialfaschismus-These. Ihr Abzeichen war ein Kreis, der einen Rettungsring symbolisieren sollte, da drin zwei Fahnen, die KPD und die SPD symbolisieren sollte, also das ganze Emblem in Rot, schon auf antifaschistische Aktion.
Doch die Geburtsstunde des heutigen Antifaschismus geht
auf den Spanischen Bürgerkrieg zurück, der ja 80 Jahre dieses Jahr sozusagen her ist. Also 1937, da wurde die Sozialfaschismus-These eben auch über Bord geworfen, ab da galt die Volksfront. Taktik oder Strategie, das heißt, alle Kräfte, die also gegen den Faschismus kämpften, sollten zusammenarbeiten.
In den 70er Jahren dann entwickelte sich die undogmatische Linke. Das geschah vor allem durch Studentengruppen wie dem Kommunistischen Bund. Diese Gruppen entwickelten ein neues Konzept des Antifaschismus und führten unabhängig von KPD-nahen antifaschistischen Organisationen, wie zum Beispiel der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, kurz VVN, Antifa-Arbeit durch. Dabei griffen sie auch auf das alte Logo der antifaschistischen Aktion zurück.
Der Rückgriff auf die Antifa-Aktionslogo war einfach der, dass es in die Zeit passte. Also es ging um eine Aktion, also Leute zusammenzubekommen, die gegen die Neofaschisten, gegen die Faschisten agieren wollten. Und das eben als Aktionsfront sozusagen zusammen zu agieren. Es war ein antikapitalistisches Symbol. Man stellte sich in die Tradition des kämpferischen Antifaschismus der Weimarer Republik und passte in die Zeit.
Nach der Wiedervereinigung befürchteten viele Linke in den 90ern einen Erstarken von nationalistischen Tendenzen. Und um dem einen Gegenpol zu liefern, gab es
Versuche, bundesweite Organisierungen auf die Beine zu stellen. Eine bekanntere war die antifaschistische Aktion, bundesweite Organisation, also AABO. Es gab das bundesweite Antifa-Treffen. Es gab auch andere Bemühungen, sich bundesweit zu vernetzen, zu organisieren. Also das war so ein durchaus in der Zeit zu verortendes Bemühen. Dass einige Früchte auch trug, es gab einige größere Demonstrationen bis Mitte der 90er Jahre, die also bundesweit dann auch da initiiert worden sind. Das hörte dann aber auf, weil zum einen die Neonazis ziemlich in die Defensive gedrängt worden sind, was eben auch nicht nur an militanten Aktionen lag.
Mit dem Zerfall der bundesweiten Organisation verlor die Antifa langsam an Bedeutung. Das lag auch daran, dass der Staat in der Zeit ebenfalls verstärkt gegen Nazis und Faschisten vorging. Bernd Langer fasst die historische Entwicklung der antifaschistischen Aktionen sehr getroffen zusammen.
Man kann sagen, dass die Autonomen, die praktisch in den 80er Jahren oder Ende 70er Jahren die K-Gruppen in der Bundesrepublik ablösten, dann von der allgemeinen Antifa-Bewegung Anfang der 90er Jahre abgelöst worden sind. Jedenfalls zerfällt dann ab Mitte der 90er Jahre alle Versuche einer bundesweiten Antifa-Organisierung. Immer noch eine schlecht schlagkräftige Bewegung oder Szene, würde ich ja sagen, ich würde nicht mehr von der Bewegung, eher von Antifa-Szene reden, aber die es also noch ja doch relevant gibt. Und immer wenn die Nazis tatsächlich mal in Erscheinung treten, denen auch entgegengearbeitet wird sozusagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles weg ist und so, aber so vom Verlauf der Bewegung heute eher eine Szene als eine Bewegung.
Trotzdem gibt es Menschen, die antifaschistische Gruppen und insbesondere den Schwarzen Block als eine Einheit bezahlter Demonstrierender ansehen. Sie sehen hinter den Demonstranten gerne die Parteien, die CIA oder gleich den Mossad. Bernd Langer kann das überhaupt nicht nachvollziehen.
Ich mache seit 1977, 78 Antifa-Arbeit. Ich habe von diesem Staat bis jetzt nur Repression erfahren. Aber es gibt natürlich Strukturen, die natürlich, die aber jetzt nicht direkt Antifa sind, irgendwelche, was weiß ich, Strukturen, die Antifa-Arbeit machen, die natürlich staatlich Zuwendungen bekommen. Aber die Antifa an sich, die ist ja, gehört ja der Fundamentalopposition an, also da gibt es keinerlei Unterstützung. Der Schwarze Block wird nicht vom Staat bezahlt, das wäre ja ein bisschen widersinnig sozusagen. Also na gut, wenn das Leute glauben, wir leben in der postfaktischen Welt, dann kann man wenig gegen machen, aber alles beruht auf Freiwilligkeit, beruht auf Enthusiasmus und dann Glaube, Wille und was weiß ich, was man dafür Begriffe nehmen kann, aber hat mit Geld und Bezahlung, also hat das nichts zu tun.
Doch im Großen und Ganzen stört es Bernd Langer auch nicht, wenn Leute so etwas glauben.
Es kommt ein bisschen auf die Situation an. Ne? Wenn jetzt tatsächlich einer, ich glaube AfD oder so, sagt, man sollte die Antifa e.V. die Gelder entziehen oder verbieten, dann hat das ja durchaus auch eine komische Note, die man ja auch ein bisschen so zelebrieren kann oder so. Ne? Also wenn jemand so Unsinn erzählt, kann man das ja auch für eigene Satire und so weiter verwenden. Das wäre etwas, das finde ich da auch wahrscheinlich im Fall des Falles ganz lustig.
Ja, das war Jonas im Gespräch mit Bernd Langer. Bernd Langer war früher in den 70er, 80er Jahren auch Mitglied der autonomen Szene. Heute ist er Künstler und Autor und hat das Buch Antifaschistische Aktion, Geschichte einer linksradikalen Bewegung verfasst. Wir müssen dazu natürlich sagen, dass das hier nur ein ganz kurzer Abriss zur antifaschistischen Aktion ist, der nur im Groben darstellen soll, was die Antifa ist und vor allem, was sie nicht ist. Eins ist mit absoluter Sicherheit klar, dass es keine einheitliche Organisation ist. Das ganze Thema ist natürlich weitaus komplexer und umfangreicher und gilt differenziert betrachtet zu werden. Wir machen jetzt weiter mit Musik und zwar spielen wir SKP El Val del Obrero. Das war SKP mit El Val del Obrero. SKP, das ist, habe ich mich gerade versprochen? Nee, SKP heißen die. SKP, das ist eine spanische Band, eine antirassistische spanische Band, die Ska-Punk macht, wie man, glaube ich, gerade gut hören konnte. Jetzt kann man bei uns weiterhören im Programm und zwar wandern wir jetzt von der politischen Linken, vom politisch linken Spektrum auf die andere Seite und zwar nach rechts, denn dort hat sich jüngst immer stärker eine Organisation namens Identitäre Bewegung ins Rampenlicht gestellt.
Und dazu hat sich Jonas mit Christoph zusammengesetzt von der interventionistischen Linken.
Erstmal zur Identitären Bewegung, was genau ist das? Die Identitäre Bewegung ist eine aktionistisch ausgerichtete Organisation, die bewegt sich so im Spektrum der neuen Rechten und versucht, die Ideologien, so Stichwort Ethnopluralismus, die aus der neuen Rechten kommen, aufzugreifen und für viele, vor allem auch für junge Leute, durch halt ihre Propagandaaktionen zugänglich zu machen.
Du hast jetzt schon von neuen Rechten gesprochen. Wie unterscheiden die sich denn von alten Rechten?
Ein ganz wichtiger Unterscheidungspunkt ist, dass die neue Rechte zum Beispiel nicht mehr den Rassebegriff als solchen benutzt. Sie sprechen ganz viel von Kulturen und sprechen davon, das ist genau das, was diesen Begriff des Ethnopluralismus ausmacht, sprechen davon, dass Kulturen an und für sich nicht veränderbar sind, sondern statisch, also nur so festgefügt, natürlich gegeben und auch abgegrenzt sind von anderen Kulturen und dass man quasi seine eigene Kultur immer gegen die anderen schützen muss. Das ist so ein Kernpunkt der neuen Rechten.
Und auf welche Theorien beziehen die sich da?
Es gibt einen Vordenker, der heißt Alain de Benoist, der kommt aus Frankreich und die haben so Theorien selbst entwickelt. Also ne, wie gesagt, dieser Begriff des Ethnopluralismus, da steckt schon eine Theorie dahinter. Da gibt es einiges mehr. Die Wurzeln der neuen Rechten sind durchaus auch schon im Europa der 1920er und 30er Jahre zu finden. Ja, aber da kann ich mir jetzt mundfusselig quatschen. Das geht zu weit.
Okay, und wie siehst du das? Ist die identitäre Bewegung gefährlich?
Die identitäre Bewegung ist insofern gefährlich, als dass sie im aktuellen gesellschaftlichen Gefüge es schafft, junge Menschen in diesem rechten Diskurs reinzuholen. Also wenn zum Beispiel die identitäre Bewegung vom großen Austausch spricht und da eine große Aktion macht, dann sprechen ganz, ganz viele Leute in Deutschland und durch die Aktionsformen ist das für junge Menschen vor allem auch ziemlich attraktiv. Also das zieht so, ne? Da können sie Leute mitnehmen. Und das Problem daran ist, dass dadurch eben der Diskurs verschoben wird. Wir sprechen dann auf einmal eben über den großen Austausch, wohinter halt Rassismus steckt. Und wir sprechen nicht davon, dass wir solidarisch miteinander sein müssen und dass es offene Grenzen braucht, damit Menschen sichere Fluchtwege nach Europa haben, was sich vor allem auch im Angesicht des Krieges in Syrien, der ganz, ganz viele Menschen gerade beschäftigt, wichtig finde. Dass Menschen halt sicher hierher flüchten können.
Was sind denn so Aktionsformen von der identitären Bewegung?
Die identitäre Bewegung tritt vor allem dadurch auf, dass sie so kleinere Aktionen macht, also mal hier ein Transparent aufhängen mit einer Parole oder einem Spruch drauf. Plakate werden aufgehängt, teilweise gehen sie flyern. Dann gibt es so Aktionen, wo sie direkt mehr so Flashmob-artig auftauchen und auch Transparente zeigen, teilweise Pyrotechnik auch anzünden und ne, das wirkt dann alles total cool und kann man gute Fotos von machen, kann man gute Videoaufnahmen von machen. Und das war es im Ganzen, im Großen und Ganzen auch schon. Das wird aber alles medial sehr gut verwertet und dann eben durch Social Media mit vielen, vielen Menschen geteilt und erreicht viele Leute. Sieht gut aus, steckt nicht viel dahinter, erreicht viele Leute. Das ist so der Punkt. Das ist beachtenswert. Das ist aber auch, also in dem Sinne gefährlich.
Jetzt gibt es ja Gerüchte, dass die identitäre Bewegung ihr Büro und ihren Shop hier in Rostock aufmachen will. Das heißt ja auch, dass die identitäre Bewegung einen besonderen Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern hat, oder? Sind die hier stärker als anderswo in Deutschland?
Die identitäre Bewegung ist hier auf jeden Fall im Vergleich zu anderen Ecken in Deutschland ganz gut aufgestellt. Sie reden davon, dass sie so um die 50 Ortsgruppen haben. Das heißt aber ganz oft nicht viel. Also in vielen Fällen geht es dabei wirklich um eine Person, die irgendwo in Klein-Kleckersdorf sitzt und ab und zu mal irgendwelche Facebook-Beiträge teilt. In Mecklenburg-Vorpommern ist das schon eine andere Sache. Also es gibt in Wismar Leute, die aktiv sind im Rahmen der identitären Bewegung. Es gibt in Rostock einen ganzen Haufen und dann gibt es noch ein paar in Ribnitz. So dass hier schon eine Zahl von, wir denken so 20 Personen aktiv ist und auch zum Kern der Gruppe gezählt werden kann.
Sollte die Gesellschaft darauf reagieren, auf die identitäre Bewegung, oder kann man da jetzt sagen, ach, das sind kleinere Gruppen, das davon geht keine größere Gefahr aus?
Klar, also das sind die identitäre Bewegung in Deutschland, das sind nicht mehr als 300, allerhöchstens 400 Personen, die man da tatsächlich zurechnen kann. Die werden auch nochmal einen Dunstkreis haben. Das ist schwer zu durchschauen, so, ne? Da gibt es keine Register oder so. Das ist personell also nicht viel, so auf ganz Deutschland betrachtet. Wäre quasi zu vernachlässigen, könnte man sagen. Der Punkt ist aber, dass sie, und das muss man ihnen zugestehen, doch recht geschickt sind in dem, wie sie ihre Propaganda verbreiten, in dem, wie sie auftreten. Und genau, dass sie eben es schaffen, so attraktiv für junge Leute zu sein, weil sie zum Beispiel Social Media sehr, sehr geschickt benutzen, macht sie auch gefährlich, weil ihnen das die Möglichkeit gibt, obwohl sie nur wenig Leute sind, sehr viele Menschen, eine breite Bevölkerungsmasse zu erreichen und eben vor allem junge Leute.
Und was schlägst du vor? Wie könnte man jetzt dagegen vorgehen? Was kann man dagegen tun, um diese Gefahr sozusagen abzuwenden?
Ja, jetzt habe ich so einen weiten Bogen geschlagen. Klar, ich wollte darauf hinaus, wir müssen der identitären Bewegung begegnen. Wir können sie nicht ignorieren. Das wäre fahrlässig, weil sie eben, wie gerade beschrieben, gefährlich sind. Und wir müssen natürlich der identitären Bewegung unsere Argumente entgegensetzen. Das ist klar. Wir müssen darüber aufklären, wie ihre Ideen, ihre Ideologien funktionieren und müssen unsere eigenen Ideen dagegen setzen, wenn die identitäre Bewegung davon spricht, dass die Grenzen dicht gemacht werden müssen, um Leben zu retten, müssen wir sagen, ey, das ist Quatsch, die Grenzen müssen auf, wir müssen solidarisch sein miteinander und zwar mit allen Menschen auf dieser Welt, weil ein besseres Leben für Menschen auf dieser Welt geht nur mit allen Menschen auf dieser Welt und dann schaffen wir es auch wieder, diesen Diskurs auf unsere Seite zu ziehen, in eine linke Richtung, in eine offene Richtung und so ganz konkret könnte man der identitären Bewegung auf jeden Fall versuchen, ihre Maske zu entreißen. Man muss immer wieder thematisieren, hey, was ist das eigentlich? Identität, was ist eure deutsche Identität? Was ist die Identität des deutschen Volkes? Und wenn man das geschickt und gut macht, dann bleibt am Ende von der identitären Bewegung eigentlich nicht viel mehr übrig als ein Haufen Leute, die irgendwie versuchen, sich mit ein paar hippen kulturellen Elementen und in Verbindung mit irgendwie altertümlich wirkenden Trachten darzustellen, ihre Identität zu leben, aber mehr ist es halt nicht. Man kann die ganz gut in die Lächerlichkeit ziehen, wenn man wirklich das herauskristallisiert, was sie im Kern ausmacht und das ist nicht viel.
Alles klar, dann vielen Dank für deine Zeit und einen schönen Abend für mich.
Ja, danke gleichfalls. Abend für mich.
Kernthema der identitären Bewegung ist der Patriotismus und die damit verbundene Heimatliebe. Alles Themen, die auch mit einer gewissen Abschottung verbunden werden können. Johnny Mauser hat sich in seinem Lied Festung Europa mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ja, das war Johnny Mauser mit dem Lied Festung Europa. Bevor wir das gespielt hatten, war die identitäre Bewegung Thema. Man muss sagen, dass die politischen Bestrebungen von ihr ja durchaus Ähnlichkeiten mit denen der AfD haben. Die AfD hatte relativ viel Erfolg, so auch bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Die war dies ja natürlich das Ereignis in unserem Bundesland. Klar, wenn es nur alle 5 Jahre dazu kommt, dann kann wahrscheinlich nicht mal das Weihnachtsfest mithalten. Ja, obwohl sie nun schon ein bisschen her ist, bekommt sie jetzt aber dank der Uni Rostock nochmal neue Aufmerksamkeit. Diese hat nämlich kürzlich die detaillierte Analyse der Wahl vorgestellt. Die Landtagswahl 2016 war eine ganz besondere. 10% mehr Wahlbeteiligung, das Mitmischen einer neuen Partei und infolgedessen ein kleiner politischer Umbruch. Welche Themen das Land vor allem interessierten, erzählt Martin Koschka, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Politik und Verwaltungswissenschaften der Uni Rostock.
Also wir haben gesehen, dass die polarisierte Stimmungslage eigentlich von der Bundesebene um die Frage von Flüchtlingen, Zuwanderung, Migration, also eigentlich eher ein bundespolitisches Thema, dass das einen sehr starken Einfluss hatte. In den Anhängerschaften aller Parteien war das Thema sehr wichtig, gerade bei den AfD-Anhängern, da haben 7 von 10 gesagt, das ist für mich das wichtigste Thema. Also dieser Bundestrend hat eigentlich andere landespolitische Themen, Arbeitsmarktpolitik, auch Fragen der sozialen Gerechtigkeit gewisserweise überlagert.
Wie in jedem Wahlkampf hat man sich seitens der Parteien darum bemüht, dass man den Wählern die eigenen Ziele gut verkauft. Dieses Jahr waren besonders 2 Wahlkampfstrategien erfolgreich.
Das eine ist die Stimmenmaximierung der AfD, die sich als rechtspopulistische Partei dem Unmut aus unterschiedlichen Kategorien sichern konnte. Unmut gegenüber der Flüchtlingspolitik und der Haltung der Bundeskanzlerin. Unmut gegenüber Parteien und Politik allgemein. Also alles, was vielleicht auch als Defizit hier in der Landespolitik wahrgenommen wurde mit Kreisgebietsreform, Gerichtsstrukturreform. Das konnte auch als Unmut in die AfD projiziert werden. Da hat man praktisch so ein wenig das Protestvehikel der Wahl gespielt, weil man diesen Unmut aufsaugen konnte und Stimmenmaximierung betreiben konnte. Auf der Gegenseite eine sehr erfolgreiche Strategie im Nachhinein war die Personalisierungsstrategie der SPD, dass man den beliebten, in der Bevölkerung sehr beliebten Ministerpräsidenten in den Mittelpunkt der Kampagne stellt und auch damit wirbt, zum Beispiel Zweitstimme ist Selleringstimme. Das hat das nochmal auf die Spitze getrieben praktisch, wo man die Beliebtheit des Ministerpräsidenten als Garant für eine stabile Regierung mit an die Kampagne bindet. Das hat man auch in der Wählerwanderung gesehen, dass das sehr erfolgreich war am Ende.
Der Populismus auf der einen Seite, das Profitieren von vorhandener Sympathie auf der anderen. Beide ertragreich, nichtsdestotrotz konnte die AfD der SPD mehrere Wähler abwerben. Gerade bei Arbeitern hat die AfD gepunktet, obwohl diese oft als Stammwähler der SPD gelten. Martin Koschka stellt klar, dass es sich bei dieser Annahme um einen Irrglauben handelt.
Dieses klassische Arbeiterklientel, was vielleicht in den 70er, 80er Jahren noch immer Basis der SPD war, das bröckelt schrittweise auch mit dem Zerfall der Milieus allgemein weg. Also im Sinne der Entwicklung aus der Parteien- und Wahlforschung heraus sehen wir doch dann eine stärkere Individualisierung und Flexibilisierung in der Wählerschaft. Also dieses klassische Modell, die Arbeiterfamilie wählt SPD, das galt vielleicht noch in den 70er Jahren, das ist jetzt wesentlich komplexer geworden. Und in der Ansprache von Unmut und Unzufriedenheit, da kann dann halt eine populistische Partei auch bei Arbeitern verfangen, wenn es um bestimmte Punkte geht, aber sie kann genauso bei Intellektuellen oder Akademikern verfangen.
Betrachtet man die Wählerschaft nach Tätigkeit, fällt also auf, dass die AfD die breite Masse angesprochen hat. Das findet sich auch in den verschiedenen Altersstufen wieder. Die Partei hat ihren größten Zuspruch bei den 30- bis 50-Jährigen, weniger bei jungen und alten Menschen. Bei der politischen Konkurrenz von der Linken sieht es genau umgekehrt aus.
Und bei der Linken ist es eigentlich eher traditionell eine Überalterung und mit gewissen Stärken in den ehemaligen urbanen Zentren auch der DDR-Bezirke. Also man sieht sehr stark das Ergebnis in Rostock, in Schwerin und Neubrandenburg als die ehemaligen Bezirksstädte. Da ist die Linke weiterhin noch sehr stark. Aber am Ende ist sowohl innerhalb der Partei bei den Mitgliedern als auch in der Wählerschaft so die Überalterung durchaus nachweisbar.
Überalterung einerseits, frischer Wind andererseits.
Die Stärke der Linken dann auch in urbanen Räumen begründet sich natürlich dann auch damit der Ansprache auf ein eher links, vielleicht studentisch geprägtes Milieu. Ähnlich sehen wir das bei den Grünen zum Beispiel, wo grüne oder linke Ideen auch klar in diesen urbanen Milieus, also den Hochschulstandorten, den Universitätsstädten, die verfangen da mehr. Da werden die Parteien dann überproportional gewählt.
Verhältnismäßig wenig wurde die CDU gewählt. Dabei konnte sich diese bislang auf die Rückendeckung in Vorpommern verlassen. Dort konnte sie in den vorherigen Jahren meist 10% mehr als in Mecklenburg abstauben. Martin Koschka weiß warum.
Und wir sehen hier wirklich eine tradierte praktisch Struktur in der Bevölkerung, dass Mecklenburg, die beiden ehemaligen Großherzogtümer, eher eine sozialdemokratische Wahlneigung ausprägen, wo die SPD stärkere Ergebnisse erreicht als in Vorpommern. Und bei der CDU ist es umgekehrt. Das hat wirklich etwas mit der Gemeindesiedlungsstruktur zu tun. Also die Bevölkerungsdichte ist in Vorpommern noch mal geringer, die Wirtschaftsdichte ist geringer. Also der sogenannte ländliche Raum ist da weiter vertreten. Das war immer klassisches Kernklientel für die CDU.
In dieses Klientel sticht jetzt stark die AfD hinein. Wie sich das entwickelt, gilt abzuwarten. Fakt ist aber, dass sie mit der Wahl 2016 die klassische Struktur stark ins Wanken gebracht haben. Ja, und dazu gehört auch, dass es die Grünen nicht in den Landtag geschafft haben. Bei den Grünen ist auffällig, dass sie in den Städten wirklich stärker waren, also eine sogenannte Stadtpartei. Das Absurde dabei ist, wo es viel Grün gibt, also auf dem Land gibt es wenig Grüne, wo es wenig Grün gibt, in der Stadt, gibt es viele Grüne.
Ja, ist ja auch schon vielsagend. So, wir haben ja Tatsache, dass wir da den Herrn Martin Koschka von der Uni Rostock zur Verfügung hatten, um ihm ein paar Fragen zu stellen, auch einmal gebührend ausgenutzt. Im Gegensatz zu dem Rückblick, den Jombor gerade präsentiert hat, habe ich dann noch einen Vorausblick für die kommenden, nicht unbedingt die kommende politische, für die kommenden politischen Abläufe in MV, aber doch zumindest leicht eine Art Errechnung der momentanen Ergebnisse und die möglichen Resultate in der Zukunft gemacht. So, das war jetzt viel um den heißen Brei herumreden. Ich spiele mal ab. Vorausblick Wahlen MV. Die MV-Wahl 2016 hat die politische Landschaft ordentlich durcheinander gewirbelt. Die Regierungsparteien verloren Stimmen, Newcomer AfD holte aus dem Stand über 20% und Grüne und FDP wie auch die NPD scheiterten an der 5%-Hürde, was darauf hinweist, dass es SPD und AfD besser gelang, deren Kernthemen anzusprechen. Im Mittelpunkt stand da unter anderem Migration und Asyl. Kritik an Angela Merkel wurde immer mehr auch zum Wahlkampfthema. Innerhalb der CDU reagierte man darauf kürzlich mit der Gründung eines konservativen Kreises Mecklenburg-Vorpommerns. Politikwissenschaftler Martin Koschka, der an einer Studie zur Landtagswahl mitwirkte, sieht darin einen Versuch, die Partei für einen größeren Wählerkreis wählbar zu machen.
Die Tendenzen dieses konservativen Kreises, der sich jetzt in der CDU gründet, ist einfach der Ausdruck, dass hier das Wahlergebnis sehr stark in der Partei noch wirkt. 2011 das schlechte Ergebnis, das sollte eigentlich eher ein Ausrutscher sein. Jetzt hat man das nochmal deutlich unterboten, also es ging nochmal deutlich nach unten und einfach diese Entwicklung der letzten Jahre, das wird in der CDU diskutiert. Da überlegt man, welche Positionen waren vielleicht stärker vertreten, welche wurden vernachlässigt Und somit ist der konservative Kreis, der sich jetzt gegründet hat, eher der Ausdruck von innerparteilicher Demokratie. Unterschiedliche Positionen, die auch über solche Kreise, über Flügel wird das manchmal auch genannt, einfach positioniert werden, um ihn in der Debatte innerhalb der Partei für Programme, für Wahlprogramme, für Positionierung mit einzubringen.
Ein Versuch, an die AfD verlorene Stimmen zurückzugewinnen. Die AfD steht im Landtag aber vor einem ganz anderen Problem. Bislang wurden lediglich allgemeine Themen angesprochen, die bei einer relativ breiten Wählerschicht auf Zustimmung stießen. Laut Koschka bleibt die Frage, ob es der AfD gelingt, ein gefestigtes Klientel zu finden.
Die AfD hat sehr viel Unmut aufgesaugt, also allen Unmut, der mit der Haltung der Bundeskanzlerin verknüpft war, Politik- und Parteienverdrossenheit allgemein. Das projizierte sich sehr viel auf die AfD. Damit hat sie eine sehr heterogene und vielschichtige Wählerschaft angezogen. Das ist eine Strategie der Stimmenmaximierung gewesen. Dieses Ergebnis stellt sie jetzt eigentlich im Landtag vor die Herausforderung, zu zeigen, mit welchem landespolitischen Profil spricht sie eigentlich welche Wählergruppe genau an. Also das heißt, man kann nicht alle gleichzeitig bedienen, man muss sich entscheiden, man muss zeigen, welches landespolitische Profil vertrete ich eigentlich, welche Gruppen spreche ich da spezifisch an. Das ist eine Herausforderung in der Entwicklung für die Partei, wo man dann auch schauen muss, wie sich dann die Wählerschaft wieder abschmelzen kann, weil man sich auf eine gewisse Gruppe vielleicht ausrichten muss.
Bleiben noch die Sozialdemokraten, wohl neben der AfD die Gewinner dieser Wahl. Ihnen gelang es zum einen, einen Teil der Arbeiterstimmen zu behalten, aber auch durch ein bekanntes und bewährtes Profil weiterhin bei den älteren Stammwählern hervorzustechen. Letzteres könnte auf lange Sicht allerdings problematisch werden, da das jugendliche Wählerpotenzial, das die SPD am ehesten anspricht, momentan zum Teil fest in Händen der Linken liegt, die im Vergleich zu 2011 bei der Jugend sogar noch zugelegt hat. Diese Strategie, eine möglichst breite Wählerschicht anzusprechen, ist, so Koschka, momentan aber eine durchaus effektive.
Also das Entscheidende ist, diese Überalterung der SPD-Wählerschaft, das ist perspektivisch klar ein Problem für die Partei. Man sieht natürlich auch Jungansätze-Kampagnen, zum Beispiel die Jusos, die auch sehr aktiv sind in Mecklenburg-Vorpommern, der Jugendverband der SPD, der dann auch mit zum Beispiel der Storch-Heiner-Kampagne als Mobilisierungsinstrument gegen Rechtsextremismus auch sehr stark wirken kann und somit auch eine jugendlichere Alterskohorten mit ansprechen kann. Klar ist, diese Überalterung ist ein Problem, aber ältere Wählerschichten sind auch Bevölkerungsgruppen, die proportional häufiger zur Wahl gehen. Das heißt also, die Wahlbeteiligung an sich in älteren Bevölkerungsschichten ist höher. Das heißt, es ist auch ein sicheres Wählerklientel. Und dann ist der Anspruch sicherlich der SPD als Landespartei, als Volkspartei, alle Wählergruppen anzusprechen. Man hat Möglichkeiten mit den Jusos, mit den Jugendverbänden, die auch zum Beispiel im universitären Bereich sehr aktiv mit sind. Aber auch die Rentnergeneration in dem Sinne nicht außen vor zu lassen, ist für den Gesamterfolg am Ende sehr wichtig.
So bleibt nur die Bundestagswahl abzuwarten, deren Ergebnis zumindest für CDU und AfD richtungsweisend sein wird. Ob sich die AfD in der Opposition auf eine fixe Linie einigen kann, bleibt fraglich, insbesondere im Hinblick auf ihr Parteiprogramm. Weiters bleibt abzuwarten, ob sich die Linke in der Opposition als echte Alternative behaupten kann, um in einer Parteienlandschaft, in der der Wähler zunehmend auf Mehrheitswählen abzielt, weiterhin relevant zu bleiben. Egal was allerdings passiert, die kommenden Jahre werden die deutsche Politik wohl auf längere Sicht prägen.
Ja, die komplette Studie umfasst übrigens 146 Seiten und die kann man guten Gewissens auf der Website der Uni Rostock herunterladen. Um das Thema gutes Gewissen handelt sich jetzt auch das Lied von Captain Gibbs, was wir als nächstes spielen. Viel Spaß!
Die Landtagswahl hat uns ja alle in Atem gehalten, damals, vor langer, langer Zeit. Aber sie hat auch eine interessante Frage aufgeworfen. Und zwar, wie wird die CDU eigentlich mit den teilweise durchaus hohen Verlusten an die AfD umgehen? Mittlerweile ist es ja keine Neuigkeit mehr. Am 13. Dezember gründete sich in Anklam ein konservativer Kreis innerhalb der CDU Mecklenburg-Vorpommerns. Dieser Kreis ist allerdings nicht die erste Formierung innerhalb der CDU, die sich mehr in Richtung konservative Werte orientiert und für eine stärkere Repräsentanz derer eintritt, die an der im Vergleich zur früheren konservativen Parteilinie eher progressiven Politik Angela Merkels wenig finden. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es einen solchen konservativen Kreis, der mittlerweile überall im Land Veranstaltungen organisiert. Dasselbe gilt für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg. Außerdem bildete sich im Oktober aus ehemaligen Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Gruppierung namens Konrads Erben, die mittlerweile eine recht große Mitgliederzahl, bestehend auch aus Nicht-Parteimitgliedern, aufweisen kann. Als Vorbild all dieser Bewegungen könnte man die CSU-eigene konservative Formierung, genannt Konservativer Aufbruch, bezeichnen, die bereits 2012 vom bayerischen Rechtsanwalt Thomas Jahn gegründet wurde. Jahn ist aktuell allerdings zufrieden mit Horst Seehofers Kurs, weswegen er sich momentan vermehrt mit Netzwerkarbeit beschäftigt und in anderen Bundesländern beim Aufbau anderer Kreise mithilft. Für ihn gehört Angela Merkel an der Spitze der Partei abgelöst, womit er unter den anderen konservativen Zirkeln mehr oder weniger allein dasteht. Nichtsdestotrotz kann man die Gründungsimpulse auch dieser Kreise auf den Erfolg der AfD zurückführen und damit nicht zuletzt auf eine CDU-Politik, für die Angela Merkel wie keine andere steht. Themen sind dabei unter anderem die Grenzöffnung, die Energiewende und die Bildungspolitik, um nur ein paar zu nennen. Für Politikwissenschaftler Martin Koschka sind diese Formierungen, ungeachtet des Medienrummels, schlicht ein Zeichen für parteiinterne Demokratie. Auf jeden Fall interpretierbar ist es aber als CDU-Strategie, um abgewanderte Protestwähler wieder ins eigene Lager zurückzuholen. Das wäre allerdings nicht mehr nur eine Frage von Inhalten, sondern auch der Herangehensweise. Kritik erntet die Merkel-CDU nämlich aus eigenen Reihen auch wegen einer Zuwendung zu emotionalen Themen und einer Abwendung von allgemeiner Sachlichkeit. Auf der Internetseite des konservativen Aufbruchs finden sich nicht wenige Kommentare von Kritikern, die sich über eine unangenehme Diskussionskultur beschweren, die bereits seit der Hohmann-Affäre 2003 etabliert worden sei. Dabei scheint es immer um derart prekäre Themen zu gehen, wenn die CDU kritisiert wird. Immer öfter wird beispielsweise die Problematik der politischen Korrektheit von populistischen Politikern aufgegriffen und dass sich damit Wahlen gewinnen lassen, hat nicht zuletzt Donald Trump bei den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen gezeigt. Bei der Griechenland-Rettung, als die Solidarität der EU in einem Ausmaß gefragt war, das bis dahin kaum vorstellbar war, konnte man Ähnliches beobachten. Eine Trennung der Argumentationslinien in eine gute Seite und eine böse, was Vertreter der Zweiteren verständlicherweise irritierte. Und eben diejenigen, die sich all die Jahre verunglimpft fühlten, sehen nun in der AfD die Chance, wieder die eigenen Werte und die ursprüngliche Linie zu vertreten, ungeachtet dessen, wofür die AfD im Endeffekt tatsächlich steht. Handeln scheint der CDU also angeraten, insbesondere wenn man sich das Ergebnis der letzten Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ansieht. Sascha Ott, der Initiator des konservativen Kreises in MV, führt die Tatsache, dass einige CDU-Mitglieder aus seiner unmittelbaren Nähe zur AfD wechselten, auch als Mitgrund für seine eigene Motivation an, den wertkonservativen Parteimitgliedern eine Stimme zu geben. Er machte auch deutlich, dass der konservative Kreis keine Parteienspaltung anstrebe. Abzuwarten bleibt, ob das auch der Rest der CDU so sieht. Wie es tatsächlich um die innerparteiliche Diskussionskultur steht, wird sich dann ja zeigen.
Das Wichtigste bei solchen Themen ist natürlich immer der Dialog. Das ist wirklich extrem wichtig, weil ein Konflikt innerhalb der CDU und damit der Regierungspartei Deutschlands und damit im eigentlich mächtigsten Land der EU und damit bei einem der wichtigsten globalen Mächte, würde ich einmal jetzt so sagen, der hat einfach nicht nur Auswirkungen auf uns, sondern eigentlich auch auf die ganze Welt.
Genau, und um die Welt bzw. um Planeten geht es auch beim nächsten Lied von SKP, hatten wir vorhin ja schon im Programm, und zwar der Song Planeta Escoria.
Die Überleitung in Maine, ey, Alter.
Das war die spanische Band SKP. Jetzt machen wir weiter natürlich, logischerweise. Und zwar haben wir uns jetzt ja gerade größtenteils mit Bundes- und Landespolitik beschäftigt. Wir wollen zum Ende jetzt noch einmal leicht in den Süden runterschwenken.
Ja, und ein Thema, das uns da alle vermutlich sehr beschäftigt hat in letzter Zeit, ist natürlich der Syrien-Konflikt. Und unser Kollege Reinhard, der schon beim alten, sage ich jetzt mal, Politra da mitgewirkt hat, hat sich mit genau dem Thema sehr ausführlich auseinandergesetzt und für uns dann auch einen Kommentar dazu aufgenommen.
Habt ihr schon mal etwas vom King David Hotel gehört? 1947 war dort die Befehlszentrale der britischen Mandatsverwaltung für Palästina. Palästina war nach dem Ersten Weltkrieg im sogenannten Sykes-Picot-Abkommen, mit dem das Osmanische Reich aufgeteilt wurde, den Engländern zugefallen. Dieses Hotel wurde von der jüdischen Terrorgruppe Irgun in die Luft gesprengt. Es gab über 100 Tote. Zu der Gruppe gehörte auch der spätere israelische Ministerpräsident Begin. Ach, und ihr dachtet, Bomben werfen nur die arabischen Al-Qaida und IS-Attentäter. Die jüdische Rebellion wollte die Engländer aus dem Heiligen Land vertreiben und den israelischen Staat neu gründen, den es dort 2000 Jahre früher schon so ähnlich gab. Nur lebten dort auch andere Völker, zum Beispiel die Araber. Die UNO hat das Gebiet dann 1948 geteilt, was aber alle beteiligten Seiten ungerecht fanden. Damit begannen die mehrfachen Kriege und seit dem letzten sind das Westjordanland und Gaza unter israelischer Kontrolle, was mit einer Diskriminierung der dort lebenden Araber einhergeht. Wie komme ich jetzt nach Aleppo, das auf Arabisch Ralab heißt? Es geht über den Libanon. Dort war Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 und bis 2005 waren dort syrische Truppen, die immerhin ein Mandat der Arabischen Liga hatten und immer wieder auch die israelische Armee, der südliche Nachbar. Beirut sah damals so aus wie heute Ost-Aleppo. 2010 begann im gesamten arabischen Raum die sogenannte Arabellion. In 17 Ländern wurde protestiert und gegen die herrschenden Diktatoren demonstriert. Die wirtschaftliche und soziale Situation war wohl der Hauptgrund. Die Forderung nach einer westlichen Demokratie halte ich nicht für sehr überzeugend. Hier war wohl der Wunsch des Westens dominierend. Der tunesische Gemüsehändler Mohamed Bouazizi hat sich vermutlich wegen der wirtschaftlichen Ausweglosigkeit und Polizeiübergriffen am 17.12.2010 selbst verbrannt. Der arabische Aufruhr kam angeblich auch für die USA überraschend. Die hatten in Afghanistan und im Irak beim Kampf gegen den Terror einen Scherbenhaufen angerichtet. Nun wurde das alte Strategiekonzept des Regime Change wieder aktiviert. Das war zum Beispiel erfolgreich beim Sturz des gewählten Präsidenten Mossadegh im Iran 1953. In Libyen wurde mit dem Mandat des UN-Sicherheitsrates, die Russen hatten sich austricksen lassen, durch die NATO der Herrscher Gaddafi weggebombt. Das kann man aber nicht gleichzeitig auch in Syrien machen. Der Diktator Assad stand aber schon lange auf der Liste, als Verbündeter des amerikanischen Erzfeindes Iran. So wurde aus den friedlichen Demonstranten mit westlicher Logistik und Waffen die Freie Syrische Armee, heute ein Haufen verschiedener, teilweise dschihadistischer Gruppen, deren politische Ziele mit Sicherheit nicht die Einführung der Demokratie in Syrien ist. Das ist der USA doch schon mal passiert, bei der Schaffung von Al-Qaida in Afghanistan, als dort noch die Besatzer Russen waren. Seit 5 Jahren hofft nun der Westen auf Zusammenbruch des Assad-Regimes. Aber seit auch Russland Militärberater und seine Luftwaffe geschickt hat, wende sich das Blatt wieder. Dabei gab es schon am 18.12.2015 den Sicherheitsratsbeschluss 2258 über einen Waffenstillstand, der den Konflikt hätte beenden können. Der Westen hat mit der nachgeschobenen Vorbedingung des Rücktritts von Assad das leider verhindert. Ob es jetzt in Ost-Aleppo eine Niederlage der Rebellen oder eine Befreiung von Terroristen durch die rechtmäßige Regierung gibt, ist eine Frage des Standpunktes. Man kann nur hoffen für die Bewohner, die dort jahrelang als Geiseln der Rebellen festgehalten wurden oder wurden sie von der Regierung nicht rausgelassen. Wir wissen es nicht. Syrien wird auch nach Weihnachten Spielball der internationalen Großmächte und ihrer regionalen Vasallen sein. Dazu gehören noch die Söldner des IS, die Kurden, die Hisbollah und. Das liegt eben auch daran, dass dieses Land künstlich auf dem geheimen Kartentisch von Sykes und Picot, den Experten aus Britannien und Frankreich, 1916 geschaffen wurde. Dazu gehört auch die Arbeit des englischen Spions Lawrence von Arabien, der den Arabern einen eigenen Staat versprach, wenn sie gegen die Türken kämpfen. Zum Schluss noch Anregung zum Nachforschen. Was unterscheidet Fassbomben, die auf Aleppo geworfen werden, von denen, die auf Sanaa im Jemen fallen? Auch das vom IS besetzte Mosul wird bombardiert, von der USA und ihrer Koalition. Warum hören wir da nichts von der Zivilbevölkerung? Ist die logistische Unterstützung durch die deutsche Aufklärungsflugzeuge die Vorbereitung eines Angriffskriegs, wie es in der Comedy-Sendung des ZDF Die Anstalt dargestellt wurde? Untersucht das endlich auch mal der Bundestag oder der Generalstaatsanwalt?
Ja, vielen Dank, Reinhard, für diesen anderen Blickwinkel auf den Syrien-Konflikt. Unsere Zeit neigt sich jetzt dem Ende zu.
Ja, wir verabschieden uns jetzt nämlich. Es ist 18.56 Uhr. Um 19 Uhr geht es dann los mit dem Heimspiel. Also, einen schönen Abend wünschen wir noch. Ich hoffe, euch hat die Sendung mehr oder weniger gut gefallen. War ja der zweite Durchlauf erst und wir haben auch nicht so viel Erfahrung im Moderieren. Ist also grundsätzlich mehr oder weniger ein Probelauf gewesen. Hat uns aber sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Also, gute Nacht.
Man hört voneinander.